Hallo Mittehan, hattest du eine inspirierende Woche?
Hallo Jelly.
Du hast ja schön was aufgeschrieben letztes Mal. Punkte Inspiration. Also muss es doch irgendwie nur kreativ die Woche gewesen sein bei dir. Läuft's?
Ich habe keine Inspiration mehr. Ich hatte eine lange Rast.
Ah, naja, zu Rast kommen wir ja noch. Aber bevor wir rasten, grüßen wir erstmal alle da draußen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts von Master of the Dice. Ja. Ich freue mich sehr, auch mit dir, Mettehan, weiter OneD&D zu zerlegen oder, naja, sagen wir nicht so brutal, zu bewerten, auszuschlachten oder so. Aber bleiben wir doch inspiriert. Es ändert sich doch ganz schön viel bei Inspiration. Ich muss sagen, also ich habe die so betrachtet wie so eine Stiefmütterchenblume bislang, die Inspiration. Hat mich gar nicht gezeckt. Jetzt wollen sie irgendwie das mich praktisch dazu zwingen als Dungeon Master, dass ich da ein Augenmerk drauf habe oder was?
Ja, ein bisschen schon. Jetzt bekommen die Leute mehr Inspiration.
Aha, es ist nicht mehr so in der Macht des Dungeon Masters. Ich habe mich eigentlich schon immer so als allmächtiger Herrscher gesehen. Es läuft alles so, wie ich will. Spielleiter, Willkür par excellence. Und jetzt ist es nicht mehr in meiner Hand oder wie?
Jetzt kannst du nicht mehr sagen, oh, ihr seid tolle Spieler, ihr bekommt Inspiration von mir.
Schade, ich dachte immer so.
Die Spieler, ich habe eine 20, ich kriege Inspiration, ich mein Freund.
Ich dachte, Zuckerbrot und Peitsche ist weiterhin gültig. Nee, was? Automatische Inspiration? Wie? Erklär mal.
Ja, also, der Mensch bekommt ja natürlich erstmal nach jeder langen Rast eine. Jetzt bekommt aber jeder zusätzlich noch bei einer natürlichen 20 Inspiration.
Aha. Ich kann dir gleich sagen, was passiert. Es gibt ja so ein paar ultraschlaue Spieler. So Min-Nexer, Power Gamer.
Power Ranger.
Genau. Also die werden dann ja ständig irgendwelche Checks provozieren, so Skill-Checks und Fertigkeitenwürfe. Hauptsache, sie würfeln viel. Kann ich mal hier Wahrnehmung machen und kann ich mal da Perception machen? Kann ich mal da irgendwie mich anschleichen? Die sind ja nur noch am Würfeln.
Ja, das funktioniert jetzt halt in Zukunft so, dass der Spieler sagt, gibt es hier irgendwo Fußabdrücke?
Ich sag dann, nein, gibt's nicht.
Und dann sagt er, ja, das will ich erstmal sehen. Und dann würfelt er erstmal. Und dann sagt er, warte mal, der Würfel sagt hier eine 20. Ich habe jetzt hier welche gefunden. Also du sagst nicht mehr zu dem Spieler, du willst Spuren suchen, würfel mal einen 20er, sondern der Spieler sagt, ich will ja Spuren suchen, ich würfel jetzt mal einen 20er.
Ja, das. Also ihr merkt schon fast, ich bin sprachlos. Ich kann es nicht fassen. Also gut, wenn man einen guten Einvernehmen mit seinen Spielern da ist, dann glaube ich, kommt man klar, dass jetzt nicht inflationär bei jedem ja unwichtigen Thema gewürfelt wird. Aber das kann schon passieren, gerade wenn du jetzt mit ja nicht bekannten Spielern, also mit denen, die du nicht so kennst, weiß ich, auf Conventions oder Online-Runde wird zusammengewürfelt und dann kommen halt die Power-Gamer, die Rules-Steuer und sagen, ja, aber ich würfel jetzt einfach mal und dann rollen die 20er ohne Ende.
Ja, muss man vorher alles absprechen, dass die Erwartungen nicht durcheinander gehen.
Ja. Mir läuft es gerade irgendwie den Rücken runter.
Kannst ja angeben, no inspiration.
Ja, aber ich meine, okay, das heißt, die kriegen eine Inspiration beim 20er.
Ja.
Mhm. Und können sie die irgendwie sammeln? Also nachher hat jemand irgendwie 5, 6 Inspirationspunkte und ballert mich dann mit Advantage dann voll? Also wenn ich eine Inspiration habe, bin ich doch immer noch, kann ich doch immer noch Vorteil irgendwie dann auswürfeln, richtig?
Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Regel so war, dass man vor einem Wurf sagt, ich möchte meine Inspiration benutzen und hat dann einen Vorteil.
Ja.
Es wird aber in der Regel auch so gespielt, dass man nach einem normalen Wurf sagt, ich benutze meine Inspiration und hat dann quasi einen Reroll. Das ist ja ein bisschen besser eigentlich als Vorteil.
Ja, ist so ein bisschen Lucky-mäßig, aber okay, damit könnte ich ja noch leben, dass man es nicht sofort sagen muss, das finde ich jetzt nicht so dramatisch,
ja.
Aber ich habe es nicht inflationär quasi.
Nee, du kannst immer nur einen Inspirationspunkt haben.
Okay. Ja, was mache ich dann, wenn ich mal so ein Lucky Guy bin und ich würfel 21 nach dem anderen? Also ist natürlich sowieso gut wahrscheinlich, wenn man eine hohe 20 würfelt, ist ja ohnehin Belohnung, weil man dann zum Beispiel seinen Angriffswurf geschafft hat oder seinen Fertigkeitenwurf oder seinen Save. Also insofern ist schon Glück genug. Aber es könnte ja natürlich die Spieler frustrieren, die sagen: Mensch, ich würfel heute, habe eine Glückssträhne, 21 nach dem anderen. Ah, ich kann sie nicht für Inspiration verwenden. Was machen die denn dann?
Verwenden die, geben die Inspiration an einem anderen Spieler weiter.
Wie, was? Weitergeben? Also, das finde ich ja nun ganz merkwürdig. Also, entweder habe ich die Inspiration, bin ich inspiriert, kann ich denn meinen Geistesblitz so weitergeben? Also, ich denke so ein bisschen Storytelling-mäßig so, nicht so mechanisch, weißt du?
Ja, du gibst deine Genialität an den nächsten weiter.
Ja. Naja.
Ja, ein bisschen komisch ist es schon. Also es sind keine richtigen Gummipunkte, Schicksalpunkte oder so. Die konnte man zwar auch weitergeben, aber ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, ob man dann sagt, oh, ich habe eine 20 gewürfelt, darf ich jetzt noch schnell meine Inspiration an meinen Kollegen weitergeben, der keine hat? Wahrscheinlich eher so nach dem Motto, wenn der andere sagt, gut, ich mache jetzt einen Check oder ich mache irgendwas, wo man Inspiration verwenden könnte, dass der andere sagt, darf ich meine Inspiration ausgeben, damit der mit Vorteil würfeln kann. Eher in die Richtung wird es gehen.
Ja, also was persönlich, ich finde es so semi-cool. Für mich wird es dann gut gehen, weil ich ja wieder auf Roleplaying, Rollenspiel finde ich wichtig, Storytelling finde ich wichtig, dass es nicht nur mechanisch bleibt und heißt, okay, ich gebe jetzt meine Inspiration weiter, damit mein ja, Mitabenteurer eben mit Vorteil würfeln kann, sondern das müsste dann noch irgendwie begleitet werden mit irgendeiner Rollenspieleinlage. Also zum Beispiel Bardic Inspiration. Ja, oder selbst wenn ich Guidance und ähnliches mache, das sind ja alles so Aktionen, die andere unterstützen.
Ja.
Und da machst du, also so kenne ich es jedenfalls in meinen Runden, dass es jetzt nicht nur heißt, ich mache nur Guidance, sondern ich mache es halt eben mit ein bisschen Theatralik, also mit der Zauber wird dann halt gemacht und dann wird dann vielleicht auch die Gottheit beschworen und. Oder genauso bei der Bardic Inspiration trällert dann halt der Bard oder die Bard ein Lied oder ein Gedicht. Also so ähnlich würde ich mir es auch vorstellen, dass sich der Spieler, der jetzt die Inspiration weitergibt, weil er jetzt so ein Bag of Holding Inspiration hat oder hätte, theoretisch, weil er so viel gewürfelt hat, einfach sich was einfallen lässt, oder?
Ja, also ich glaube, die wollen diese Situation unter den Spielern schaffen, dass der eine sagt, ich habe jetzt einen wichtigen Wurf, ich muss den jetzt schaffen, sonst haben wir irgendein Ziel nicht erreicht oder haben Nachteile, dass dann der andere Spieler sagt, ich gebe dir meine Inspiration und der andere sich dann freut und mit Vorteil würfelt, dann den Wurf schafft und beide sich freuen und sich ein High Five geben. Also ich glaube, diese Situation will durch die Spieledesigner erreicht werden. Wie das jetzt innerweltlich im Spiel, in Time geregelt wird. Vielleicht sowas in der Art wie anfeuern oder so. Komm schon, das ist wichtig. Das musst du jetzt schaffen. Würfel mit Vorteil oder so.
Okay. Da würde ich dann gerne einen Schlenker machen zu einem anderen Ding-Thema, was sie geändert haben oder was jetzt auch eine andere Terminologie bekommen hat. Also bei dem Roots Glossary, so haben sie es ja genannt,
Ja.
ist, es heißt ja nicht mehr, mach einen Rettungswurf oder mach einen Angriffswurf oder mach einen Fertigkeitenwurf. Jetzt heißt es ja irgendwie anders. Jetzt heißt es ja irgendwie D20-Test. Du machst jetzt ja, also du sagst nicht mehr, mach einen Save, sondern mach mir einen D20-Test. So,
Echt?
ja, jetzt du lachst und jetzt habe ich gerade überlegt, was ist denn, kann ich denn auch auf die Inspiration auf Death Saves machen? Deshalb sollten wir uns mal angucken, was denn unter einem D20-Test zu verstehen ist. Und zwar heißt es da bei D20-Tests, dass, genau, zum Glück haben sie es eingegrenzt. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, weil ich habe gerade daran gedacht, was ist denn, wenn ich das auch auf Death Saves anwenden kann, die
Kannst
Inspiration.
du?
Hier steht: The term D20 Tests encompasses the three main D20 Rolls, nämlich Ability Checks, also Fertigkeitenwürfe, Attack Rolls, also Angriffswürfe und
Saving
Saving
Throws.
Throw.
Und ein Death Save ist ein Saving Throw.
So gesehen, ja, hast du schon, der heißt ja Save. Also Könnte man im Grunde genommen dann mit Vorteil auf einen Death Save würfeln.
Ja, das ist ja eigentlich das, wofür man die Inspiration die ganze Zeit bunkert.
Ja.
Deswegen weiß ich ja halt auch nicht, ob das System so funktioniert, mit dem, dass die Inspiration verloren geht, wenn man eine lange Rast macht, könnte dazu führen. Ich glaube, heutzutage wird, oder bisher wurde auch schon immer so gespielt, dass die Inspiration für die Session gilt und die man nicht ewig bunkern kann, aber wenn man sie ewig bunkern konnte, haben die meisten sowieso vergessen, sie zu verwenden. Und sobald neue Inspiration gegeben wurde, hat denen das nichts gebracht.
Mhm.
Man versucht den ja immer für den Moment aufzuheben.
Ja. Also oder? Im Grunde genommen hast du dann im Zweifel, naja, wie soll ich sagen, 6 Death Saves. Wenn du Glück hast. Also 3 hast du und dadurch, dass du ja, wenn du Glück hast, immer mit Vorteil würfeln kannst, weil dir irgendeiner in der Gruppe Inspiration geben kann, kannst du 6-mal würfeln.
Ja.
Weil jetzt ist es ja so, dass du, ich sag jetzt mal bewusst, inflationär Inspiration bekommen kannst. Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die ganze Gruppe, also selbst wenn du 5 oder 6 Spieler hast, dass jeder Inspirationspunkte hat, weil du ja ständig am 20er würfeln bist. Von der Wahrscheinlichkeit her, irgendeiner würfelt immer eine 20, hat dann die Inspiration und wenn er schon eine hat, dann gibt er sie weiter. Das heißt, es ist schon durchaus möglich, dass dann ganz schön viele Death Saves mit Advantage gewürfelt werden.
Also wenn das jetzt nicht Rules as written festgeschrieben wird, würde ich das auf jeden Fall hausregeln.
Ja, ja.
Dass sie die Inspiration nicht zu Kopf steigt. Aber sonst, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, werden die Figuren noch mal mächtiger als mit 5e.
Auf jeden Fall. Also das ist so ein genereller, der mir jetzt schon auffällt und wir kommen auch sicherlich gleich, wenn wir bei D20-Tests sind, kommen wir dann auch gleich zu einem anderen Thema, was mit 20er-Würfeln zu tun hat. Aber auch durch die Inspiration werden sie auf jeden Fall nicht schwächer, sie werden mächtiger.
Ja.
Das heißt, für die Spielleitung, für Dungeon Master, so wie du und ich es sind, wir müssen dann noch mal eine Schippe drauflegen.
Deshalb ist halt die Frage, ob das dann noch so balanciert ist, wie es bei den Playtests war und ob das stimmt, dass man die 5e-Abenteuer alle mit D&D 1 einfach spielen kann. Alleine der Umstand mit Inspiration und dann noch, dass jeder zu Anfang ein Talent bekommt auf Level 1, sind schon 2 valide Punkte, um zu behaupten, dass die Figur mit D&D 1 stärker sein wird als mit 5e.
Ja, sehr guter Punkt. Zumal, also natürlich kann man sagen, man kann sie spielen. Klar kann ich Curse of Strahd weiterspielen oder Out of the Abyss weiterspielen und so weiter. Aber es ist ein anderes Spielerlebnis. Wenn ich jetzt daran denke, wir haben uns vorhin, als wir uns vorbereitet haben für diesen Podcast, ja über die alten Oldschool-Abenteuer hier unterhalten, was ich Temple of Elemental Evil, Castle Amber, die ja jetzt von Goodman Games für 5e neu geschrieben worden sind. Da ist uns ja aufgefallen, da haben wir drüber geredet, naja, die sind teilweise ja anders von der Balance her, weil die Charaktere in der First oder Second Edition schwächer waren, würde ich gar nicht sagen. Das war schwieriger. Die Monster waren halt verhältnismäßig stärker.
Ja.
Vielleicht war das Spiel sogar ausbalancierter. Also das ist ein anderer, ein extra Podcast für sich wert.
Mhm.
Aber die 5e-Charaktere ist sehr, sehr schwer zu sterben.
Ja, also nach dem, was ich so mitbekommen habe und nach meinen Erfahrungen, war ja Temple of Elemental Evil seinerzeit eigentlich ein eher schweres Abenteuer. Also es wurde als sehr tödlich gehandelt.
Ja.
Das könnte jetzt eventuell mit dem neuen Ruleset ausgeglichener sein, als es damals war. Aber Castle Amber soll auf jeden Fall zu einfach sein mit 5e. Charakteren.
Ja, und genauso wird es halt voraussichtlich mit den schon bestehenden 5e-Abenteuern, die dann mit, nennen wir es jetzt 1D&D oder 5.5, wie auch immer, nicht mehr so ausbalanciert sind, wie es sie vorher waren. Weil du spielst jetzt mit 9 Helden nach 1D&D, spielst du aber das Abenteuer mit seinen Schwierigkeiten und seinen Monstern, wie sie bei 5e waren.
Ja,
ja.
Ja, also das ist auch eine Tendenz oder eine Entwicklung, die ich beobachte, dass es bei den D&D-Spielern immer einen Wunsch gibt, immer mächtiger zu werden.
Ja, und was macht sie jetzt noch mächtiger? die Feeds, die Talente. Ja. Also, die waren ja schon ganz cool. Also, ich finde Talente cool.
Ich auch.
So. Jedoch war es ja so, dass es da ganz viele coole Talente gibt. Nun, jetzt ändern sie es ja insofern, dass jedes Talent ein Level bekommt, was sich erstmal auch nach Balancieren anhört. Mhm. Für mich hört sich das aber so an, was ich insgesamt zwar interessant finden würde, dass es noch mehr Talente geben wird, die auch richtig mächtig sind. Weil, wenn ich nämlich auch Levels in die Talente reinbringe, kann ich sie auch entsprechend mächtig gestalten, mächtiger gestalten, weil ich sie ja an Stufen anpasse. Jetzt heißt es ja, dass das Feed, das ich mir auswähle, meiner Stufe als Klasse entsprechen muss. Das finde ich übrigens nicht so glücklich, können wir uns vielleicht auch drüber unterhalten. Aber wie beurteilst du die Feed-Idee, die neue Feed-Idee?
Also mir gefällt die sehr gut, weil du bekommst dann im Laufe der Level noch durch deine Feeds zusätzliche neue Fähigkeiten und Aktionsmöglichkeiten hinzu. Das finde ich super. Aber wir kennen ja jetzt im Prinzip durch das Dokument nur die First Level Feeds, müssen wir mal bis nächste Woche warten. Mhm. Da wissen wir dann vielleicht schon ein bisschen mehr, wenn denn das Neue rauskommt.
Ja, wenn sie dann noch weitere Feeds abbilden, mal schauen. Ja.
Ja. Und ansonsten mache ich mir halt ein bisschen Sorgen darüber, ob das neue Feed-System es erlaubt, dass man das abwärtskompatibel spielen kann mit den Feeds aus den anderen Supplements.
Mhm.
Aber sonst, wenn die da irgendeine Regel einführen könnten, wie man alte Feeds aus 5E zu 1 umschreiben kann, mit relativ einfachen Handgriffen und die dann einem Level zuordnet.
Na, was mich neugierig macht, ist, wie soll denn das Feed-System aufgebaut werden? Also wann bekomme ich denn Feeds? Also am Anfang habe ich einen Feed, ne?
Ja, auf Level 1 kriegst du einen Feed und dann ansonsten müsste
es, das... Ja, beziehungsweise als Mensch könnte ich sogar zwei kriegen.
Ja.
Aber sagen wir mal, ich habe Level 1 habe ich einen Feed.
Ja.
Und bisher war es ja so, dass ich, wenn ich neue Ability Points bekommen habe, also Attribute für alle vier Levels,
ja,
habe ich alternativ auch ein Talent mir aussuchen können.
Genau, das dürfte wahrscheinlich so bleiben.
Ja. Das heißt, ich bekomme erst wieder ab vierte Stufe ein neues Feed, aber es gibt auch Feeds, die erste, zweite, dritte, vierte Stufe sind. Weil es heißt ja so, die Feeds entsprechen den Levelstufen. Also ich kann immer nur ein Feed nehmen, was meinem Level als als Klasse entspricht.
Also ich weiß nicht genau, ob es so ist. Also mit Level 1 kannst du nur Level 1 Feeds nehmen. Das ist zum Beispiel hundertprozentig sicher. Das steht in diesem Dokument
hier. Genau.
Aber ob man mit Level 4 dann nicht auch ein Level 1 Feed nehmen kann, das weiß ich nicht. Klar. Aber es müsste dann theoretisch betrachtet Level 4 Feeds geben.
Ja, genau. So, also es wird dann sozusagen, theoretisch müsste es bis zur 9. Stufe wenigstens welche geben.
Ja.
Oder 8. Stufe oder vielleicht gibt es auch so bis zur 20. Stufe Feeds. Ich weiß ja nicht, ob das, ich habe so ein bisschen gedacht, wollen sie es so ähnlich machen wie die Spells, wie die Zauber. Die haben ja auch Stufen, ne, bis zu 9, je nachdem, was für eine Art von Zauberkundiger das ist.
Ja.
Wird es auch so ein System sein? Oder wird es vielleicht noch einfacher strukturiert sein? Das werden wir ja sehen.
Oder es könnte auch sein, dass jedes Feed verschiedene Fähigkeiten auf verschiedenen Stufen freischaltet. Also das bedeutet, man nimmt jetzt zum Beispiel
ja, wie so ein Zauber. Ne? Es gibt ja Zauber, die mit steigendem Level zum Beispiel mehr Hit-Dice Schaden anfertigen.
Genau, Cantrips zum Beispiel. Ne?
Ja.
Dass das so in die Richtung geht. Also zum Beispiel auf Level 1 nimmt man Skill, kann sich drei Proficiencies aussuchen.
Mhm.
Und dann kommt auf Level 4 noch einer dazu und dann noch auf Level 8 einer und auf Level 12 noch einer, dass der so mitwächst quasi.
Ja.
Könnte es auch sein.
Auf jeden Fall gibt es eine gewisse Variabilität und ich finde es mit den Stufen gut, weil das könnte schon wieder zur Balance beitragen, weil es ist ja tatsächlich so, es gibt mittlerweile so viele Talente, so viele Feeds, also natürlich im Players Handbook welche, aber in den verschiedensten Büchern sind immer wieder neue Feeds aufgetaucht.
Ja.
Und die sind alle ja nicht auf dem gleichen Level. Jetzt im Augenblick ist es ja so, dass die im Grunde genommen alle gleichwertig sind, weil du kannst... In dem Augenblick, wo du ein Talent bekommen kannst, nämlich ab Stufe 1, kannst du alle aussuchen und kann man mir erzählen, was man will, die sind halt nicht alle gleich. Und jetzt finde ich, bringen sie ein bisschen mehr Balance da rein und natürlich auch, was du gerade gesagt hast, sie können die Talente auch nochmal in sich weiterentwickeln. Ne?
Ja, und das ist super. Also das bringt einen spannenden Aspekt noch dazu.
Also das finde ich auch eine gelungene, da kann ich ja auch mal vollumfänglich meine Zustimmung äußern, dass ich da bei OneD&D, was die Feeds angeht, sehr zufrieden und sehr zuversichtlich bin.
Ja. Ja, was gefällt dir denn nicht so gut bisher? Also jetzt außer das, was wir bei der letzten Folge schon besprochen haben.
Ah, noch was Neues. Gut, letzte Folge haben wir ja schon einiges besprochen. Ich kann ja noch mal was Gutes sagen, bevor wir jetzt zu dem Schlechten kommen. Es gibt ja auch noch ein paar interessante Hintergründe. Also sie haben ja die Hintergründe ja noch ein bisschen erweitert.
Ja.
Wir haben ja nur letzte Mal angestrichen, was wie die Struktur, wie der Aufbau der Hintergründe ist, nämlich dass die Ability Scores dazu gehören, dass man eine Sprache hat und dass bestimmte Fertigkeiten dazu gehören. Aber sie sind jetzt sogar weitergegangen und haben einige interessante Hintergründe als Standard vorgeschlagen fürs Players Handbook. Ne? Ja. Also Hintergründe gibt es ja auch wie Sand am Meer, aber die, die sie jetzt zusätzlich genannt haben, sind ja als Standard halt mal zu sehen. Und da gab es ein paar coole, finde ich.
Ja, das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall ein paar neue. Ich kann ja mal vielleicht ein paar aufzählen.
Ja.
Der Kultist ist neu.
Ja, absolut. Granaten-Background, weil kommt so oft vor und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele so Kultisten gerne spielen.
Ja, also ich finde, der Kultist ist sozusagen das Pendant zum, zum Akolyt.
Ja.
Weil der bekommt das Talent Magie eingeweihter göttlich. Und bekommt dann, wenn ich mich nicht irre, Cantrips und Level 1 Zauber. Und der Kultist bekommt Magie eingeweihter für Arkane Zauber.
Ja, das finde ich auch konsequent, muss ich sagen.
Ja, ist nicht schlecht. Dann gibt es den Bauern, das ist auch cool.
Also ein Landwirt quasi, ein Bauern.
Ein Bauern, genau, der automatisch immer Halbling sprechen kann.
Ja, gut, ein bisschen Klischee ist es schon, aber cool, cool, ja, finde ich. Ja. Ja.
Dann gibt es noch den Gladiator, der ist richtig cool.
Ja, muss ich auch an den Film denken, aber unabhängig davon, Gladiator ist cool.
Ja. Wache. Gladiator erinnert mich natürlich auch immer wieder an Dark Sun.
Ja. Ja. Ja, das könnte, gucken wir mal rein in den Gladiator-Background, das könnte auch so ein bisschen Vorbote sein. Manchmal versucht man ja so zwischen den Zeilen halt zu lesen, ob nicht irgendeine Sache, die hier vorgeschlagen wird, auch schon ja irgendwie ein Hinweis darauf ist, was an zukünftigen Publikationen rauskommen kann. Ne?
Mhm.
Aber es ist nicht explizit erwähnt. Wenn ich mir den Text hier angucke, ist es nicht explizit erwähnt. Ich finde es nur gut, dass es so ein bisschen, also wenn man die Fight, zum Beispiel die Klasse des Kämpfers nimmt, dann landete man meistens dann irgendwie entweder beim Noblen, also beim Adligen oder Soldat.
Ja.
Das ist aber auch zu, wie soll ich sagen, zweidimensional, weil es nur zwei sind.
Ja.
Jetzt hast du schon mehr Variationsmöglichkeiten. Das finde ich interessant.
Du könntest ein Kämpfer sein, der ein Bauer war. Oder ein Bauer, der ein Kämpfer wird.
Genau, richtig.
Oder ein Kultist, der ein Kämpfer ist.
Ja. Also die Backgrounds, da muss ich auch sagen, haben sie sich auch noch ein paar interessante Dinge einfallen lassen, die sie jetzt so quasi als Standard vorschlagen. Finde ich gut.
Ja.
Aber jetzt musste ich einfach mal abranden.
Ja.
Wir kommen D20-Test. Okay, dass das jetzt D20-Test heißt und nicht mehr Saving Throw, nicht mehr Ability Check. Damit kann ich vielleicht noch leben. Wobei ich finde es irgendwie cool zu sagen, würfel mir mal ein Save oder Rettungswurf auf Deutsch. Oder mach mir einen Skill-Check. Das finde ich irgendwie cool, als zu sagen, mach mal einen D20-Test. Das hört sich so an, wie wenn ich zum Arzt gehe und irgendwie, weiß ich nicht, was Test machen muss.
Aber haben die als Wording tatsächlich Test oder haben die Check?
Ja. Test heißt D20-Test, heißt es in dem Dokument. Im Unearthed Arcana heißt es D20-Test.
Okay.
Naja, also mit dem Wording kann ich ja noch leben, ja. Aber ich kann nicht damit leben, dass, oder ich muss vielleicht damit leben, sofern ich unterdrückt werde von meinen Spielern, die jetzt so allmächtig werden. Die Macht verschiebt sich von Dungeon Master zu den Spielern. Dass der 20er immer gelungen ist. Also das
bei Skillchecks.
Ja, ehemals Skillcheck, ehemals Saving Throw, ehemals To Hit.
Ja.
Gut, bei To Hit war es ja vorher auch so, gab es ja die Critical Hits, da kommen wir auch gleich noch dazu.
Ja.
Aber jetzt ist es so, dass auch beim Ability Check, also beim Fertigkeitenwurf und beim Rettungswurf, 20 klappt immer. Egal wie der Schwierigkeitsgrad ist, egal wie hoch das Safe ist, den du machen würdest, DC,
ja.
20 gewinnt immer und andersrum, 1 ist losen immer.
Ja.
Also hast du es immer nicht geschafft.
Also ich
da könntest du noch plus 10 auf deine Skill, auf deine Fertigkeiten haben. Stell dir jetzt einen Rogue vor. Du bist voll der Perception-Typ, oder nee, der Stealth-Typ, hast plus 10, weil du auch noch hier Double Expertise hast, plus 10 oder plus 12 oder whatever, das gar nicht so ungewöhnlich schon für 5., 6. Stufe ist,
ja.
Dann denkst du ja, ich gehe vor, ich schleiche mich jetzt hier durch, kein Problem, Jungs. Und dann würfelst du eine 1 und fail.
Ja, also ich habe in meinen Runden das sowieso immer schon so gespielt.
Wie hast du es gespielt?
Ich habe das auch bei den anderen beobachtet, dass wenn jetzt, sagen wir mal, der DC wäre jetzt 15, und derjenige würfelt eine 20 und hätte er jetzt zum Beispiel eine 17 oder irgendeine höhere Zahl als 15 vor 20 gewürfelt, hätte man gesagt, gut, du hast das geschafft, was du dir gerade vorgenommen hast und beschreibt das dann in der normalen Art. Zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, ich will die steile Wand hochklettern, DC 15 und er würfelt eine 17, dann sagt man, okay, du hast es geschafft hochzuklettern, nichts Besonderes. Wenn man jetzt aber eine 20 gewürfelt hat, dann hat man meistens schon gesagt, oh, du bist wie flink wie ein Affe. Also man hat dann meistens schon noch besser beschrieben das Ergebnis als bei einer nicht natürlichen 20. Wenn es jetzt aber so wäre, dass die glatte Wand einen DC von 30 hätte, der Spieler ist auf Level 2 und kommt bei einer 20 auf, sagen wir mal, 24 oder 26 oder so in dem Dreh, er kann eine 30 quasi gar nicht erreichen, wäre es jetzt aber trotzdem geschafft.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das für gut oder schlecht halten soll. Also
wie, hast du keine Meinung?
Naja, wenn ich jetzt nicht will, dass etwas funktioniert, dann frage ich mich, ob ich dann als Spielleiter den einen übertrieben hohen DC vor den Latz knalle, das nicht erreichbar ist und bekomme dann so meinen Willen.
Na klar.
Oder ob ich damit leben kann, dass ich eigentlich nicht will, dass es funktioniert. Und es funktioniert in der Regel auch nicht. Aber es gibt diesen einen kleinen Prozentsatz, dass der eine natürliche 20 würfelt und dann funktioniert doch das Unerwartete. Oder.
Naja, erstmal ist es nicht ein kleiner Prozentsatz, sondern 5%. So.
Was ein kleiner Prozentsatz ist, oder?
Ist immer relativ. Wenn ich nämlich mit Inspirationen würfle, ist es schon wieder anders. Dann steigert sich ja die Wahrscheinlichkeit, weil ich muss ja, ne, 20er schaffen. Und ja. Das kann ich, wenn ich zweimal würfeln kann, hat sich die Wahrscheinlichkeit schon verändert. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, natürlich reden wir nicht von Spielleiterwillkür. Das heißt, ja, ich will es einfach nicht und deshalb habe ich den künstlich hohen DC. Auch der Spielleiter, der Dungeon Master, ist ja gefordert, dass durch Storytelling, durch Erzählen, plausibles Erzählen, klarzumachen, du kannst jetzt nicht einfach mal 30 Meter rüberspringen von der einen Dachwand zur anderen. Das geht nicht, kannst du nicht.
Ja,
das beschreibst du ja so.
Ja,
du solltest natürlich den Spielern nicht das Gefühl geben, dass du sagst, ja, ich will es nicht aufs Ende, sondern musst halt cool beschreiben.
Das stimmt, aber das steht auch hier drin. Also das heißt, die natürliche 20 sorgt nicht dafür, dass du innerweltliche Logik oder Physik brechen kannst. Du kannst jetzt nicht mit einer natürlichen 20, 30 Meter springen.
Ja, ich habe Befürchtungen, also klar, das stimmt, was du sagst, hier heißt es, rolling a 20 doesn't bypass limitations on the test, such as range and line of sight. Line of sight ist, denke ich, auch mal eindeutig, siehst du oder siehst du nicht, dann ne? Kannst du als Spielleiter immer sagen, ja, du siehst es halt nicht, zum Beispiel. Ja. Bei Range kann es schon wieder Diskussionen geben, wie weit man springen kann, wobei da könnte man sagen, ja, Movement Rate oder so. Also ja, man kriegt es schon hin, aber ich befürchte fast, aber deshalb ist ja auch Playtest, das ist auch wieder da, inflationär, die Spieler forcieren werden, ich würfle. Also sie würden, du kannst, wenn du Pech hast, Spieler an deinem Tisch haben, die nicht akzeptieren, dass du es hinreichend beschrieben hast, dass es eigentlich unmöglich ist, sondern sie dich provozieren und dann würfeln musst. Also das Problem sehe ich jetzt hier. Das ist wieder zu exzessiven Würfeln. Oder also, auch vielleicht weniger Mühe gibt es, Roleplaying zu machen. Also das habe ich hin und wieder schon jetzt beobachtet. Wenn es zum Beispiel so soziale Encounter sind, du willst jemanden täuschen, überzeugen und, finde ich es immer wichtig, dass man dann auch das ausspielt. Es ist nicht nur mechanisch, technisch beim Wurf ist. Und ich glaube, diese D20-Tests, Rolling a 20, verleitet sogar noch mehr dazu, das technisch zu sehen. Meine Meinung, ich rente hier nur. Du kannst gerne die andere Position vertreten.
Ja, also womit ich dir recht gebe, ist dass du zum Beispiel eine Situation beschreibst, die allein durch deine Beschreibung schon andeutet, dass eine bestimmte Sache nicht geht. Also wenn wir jetzt das Beispiel mit der glatten Wand nehmen, stehen die Spieler vor einem Gebäude oder vor einer Felswand, die glatt ist, und sie wollen jetzt die überwinden und fangen dann natürlich erstmal mit Überlegungen an und machen Brainstorming, was wollen wir machen, wollen wir rüberklettern, unten uns durchgraben, einmal rumlaufen oder die Wand kaputt machen oder was können wir tun. Und wenn du dann sagst, naja, rüberklettern funktioniert nicht, du hast Gründe, warum du das nicht willst, oder es gibt innerweltliche Gründe, warum das nicht geht, du sagst, die ist viel zu glatt, selbst mit Kletterausrüstung funktioniert das nicht, dann wird in der Regel nicht weiter dieser Weg verfolgt. Aber wenn jetzt der Spieler darauf besteht, dass er darüber klettern möchte, auch wenn die Wand glatt ist, auch wenn du sagst, theoretisch möglich, aber sehr, sehr schwer, ich würde davon abraten, und er will das aber trotzdem, weil er Gründe dafür sieht, warum das toll wäre, wenn das klappt, dass man dann jetzt nicht mehr mit einem sehr hohen DC, also sage ich mal mit einer Mechanik, ihn davon abhalten kann. Er könnte mit einer 20 eine steile Wand hochklettern, theoretisch betrachtet. Das ist das, womit ich dir recht gebe. Da muss man dann als Spielleiter ein bisschen flexibler sein und das dann auch erlauben. Ich meine, jemand, der weiß, die Wand ist glatt, man kommt da nicht rüber, der Spielleiter will es nicht, die Situation gibt es nicht her, und man sagt dann, ach egal, ich mache das jetzt trotzdem. Derjenige weiß, wenn er jetzt nicht gut würfelt, kriegt er vielleicht Schaden oder irgendwelche anderen Nachteile. Würfelt und würfelt eine 20. Das kann für sehr memorable Situationen am Spieltisch sorgen und auch für den einen oder anderen Lacher. Also man muss es, glaube ich, erstmal ausprobieren, um...
Ja, umgekehrt, also wieder, ich habe, das war jetzt die eine Seite der Dungeon Master Brille, wenn man eben sagt, okay, man will Situationen, es gibt Situationen, wo man nicht will, dass etwas gemacht wird, was heißt nicht wollen, es passt eigentlich auch gar nicht von der Geschichte her, von den Rahmenbedingungen her, das ist die eine Seite. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, ich sehe aber auch die Gefahr, wenn es heißt, die 1 ist immer Failure, weiß ich nicht. Also
ja, wie würdest du das denn heute spielen, wenn es diese Regeln hier nicht gäbe? Sagen wir, einen Schurke bekommt auf Level 10, keine Ahnung, was ist realistisch, plus 10 auf seinen Skillcheck?
Ja, zum Beispiel, ja. Das ist für mich so Blackout-mäßig.
Genau, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, der DC liegt bei 10.
Ja.
Und er kriegt ja plus 10. Dann würde er sogar bei einer 1 den Check schaffen.
Ja, ist doch okay. Das heißt, weil er so geskillt ist.
Richtig, aber dann macht der Check wiederum keinen Sinn mehr. Der Check macht nur dann Sinn, wenn es in Ordnung ist, dass man ihn nicht schafft. Also, dass beide schaffen, also Erfolg und Misserfolg, als weitere Konsequenz im Spiel gewollt sind. Wenn du nur willst, dass er es schafft, lässt du ihn keinen Skillcheck machen.
Genau. Ich muss doch nicht inflationäre Skillchecks machen. Es ist auch für den Spielfluss besser, dass ich nicht so viele Skillchecks mache. Genau. Jetzt, durch diese neue Regelung, kommen tendenziell mehr Würfeleien rein.
Ja,
spielt mechanischer.
Schon, aber wenn du willst, dass jetzt gewürfelt wird, um auch damit leben zu können, dass der Check nicht geschafft wurde, dass die Konsequenz ins Spiel dafür kommt, dann würdest du doch auch bei einem Schurken, der plus 10 auf den Check bekommt und der DC bei 10 liegt, ihn trotzdem würfeln lassen, weil du ja die Option siehst, dass er den nicht schafft. Aber rein nach den Zahlen kann er es nicht schaffen.
Das mache ich doch nur, wenn ich ein durchtriebener Dungeon Master bin und wo ich eben auch die Spieler bei jeder Kleinigkeit würfeln lasse. Wenn ich ein Zocker-Dungeon Master bin, ne? Wenn ich sage, ich lasse die mal würfeln, weil es kann ja auch umgekehrt laufen, dass die einen 20er würfeln, dann schaffen sie es. Plus sie kriegen Inspiration. Das ist ein Pokerspiel, ne? Das ist jetzt Poker-Dungeons, wo ich sage, okay, wer hat das bessere Blatt, ne? Und lasse doch keinen Spieler würfeln, wenn ich ein DC 10 habe, also im Kopf. Ne? Ich sage ja nicht DC 10, ich sage das nie laut an, oder DC 15, und ich weiß, der Schurke, der plus 10, plus 12 hat, ist schon erfahren, da lasse ich ihn nicht würfeln, dann sage ich, ja, du schleichst da, klappt schon, keine Geräusche, alles cool, und mach weiter, so.
Genau, aber du willst ihn ja würfeln lassen, weil es ja auch sein kann, dass er failt und sich auf die Schnauze packt.
Ja, was habe ich davon?
Dann wird es spannend, weil er halt entdeckt werden könnte bei seinem Schleichversuch. Ja. Oder so. Jedenfalls, du willst es erlauben, dass es auch misslingen kann.
Ja.
Und dafür lässt du ja dann würfeln in dem Moment, nicht wahr? Und bei jemandem mit einem niedrigen DC und einem hohen Boni wird das Durchfallen eigentlich in der Regel auch bei einer 1 nicht funktionieren. Und jetzt gibt es halt genau umgekehrte von dem, du kannst die glatte Wand hochklettern, die Möglichkeit, dass du als jemand, der perfekt schleichen kannst, in einer wichtigen Situation es nicht schaffst.
Ich weiß es nicht. Also wir haben immerhin 10% und das ist gar nicht so wenig. Und wenn man mit doppelten Würfeln, also Vorteil würfelt, was ja von den Spielern provoziert werden kann, ne, dann hast du so eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass auf jeden Fall irgendetwas Extremes passiert. Das muss man mal so sehen. Und ich glaube, es kann natürlich, wie du sagst, es kann natürlich für spannende Situationen sorgen, also für unerwartete Situationen. Spannend würde ich gar nicht sagen, sondern unerwartete Situationen, was vielleicht die eine oder andere Gruppe gut findet.
Oder das für Spannung sorgen kann.
Ja, es kann aber natürlich auch für ja, Unterbrechungen, Veränderungen innerhalb der Geschichte halt führen. Weiß ich nicht, ob ich das... Ich muss mal sehen, also vielleicht muss man es ausprobieren. Bei To Hit, also bei Angriffswürfen, fand ich das bisher klar. Mhm. Das fand ich ganz... Hat auch dem Ganzen so ein bisschen mehr Flavor halt gegeben.
Da gibt es ja auch Änderungen.
Ja, lass uns dazu kommen.
Und das sind die Änderungen, die mir überhaupt nicht
gefallen. Ah, jetzt haben wir endlich was, wo du mal irgendwie rappen kannst.
Ja, also bisher bin ich mit allem d'accord und finde, alle Änderungen sind eigentlich Sachen, die wir sowieso gehausregelt haben oder die eine sinnvolle Erweiterung zu den bestehenden Regeln sind.
Mhm.
Da haben die, finde ich, eigentlich gute Arbeit geleistet. Aber jetzt ist ja zu dem Power Creep, den es sowieso gibt, also man sieht ja hier richtig, derjenige, der diese Seiten hier verfasst hat, ist jemand, der will, dass auf Stufe 1 die Helden kompetent sind.
Ja.
Jetzt soll zusätzlich auch noch der Crit nur für Spieler gelten.
Ah, okay. Lass uns mal das mit den Crits genau angucken. Was sagen die denn da? Nur für Spieler? Ja, stimmt. Das heißt hier Weapons and Unarmed Strikes, also Waffen und ja,
wir waffenlosen Angriff.
Genau, also auf Deutsch heißt es so richtig.
Waffenangriff oder waffenloser Angriff.
Genau. Have a special feature for player characters. Das heißt, for player characters. Und bislang war es nämlich nicht so. Bislang war es nämlich so, dass es auch für Monster galt.
Ja. Und wenn Monster nicht mehr kritten können, dann fällt eine extreme Spannung weg, finde ich.
Ja.
Wobei es ja jetzt mittlerweile schon sehr viele Möglichkeiten gibt, Crits aus dem Weg zu gehen. Mit Lucky und auch Zaubern, die einen Reroll in dem Moment auslösen. Kann man sowieso versuchen, Crits ein bisschen in den Griff zu bekommen als Spielergruppe. Aber wenn du jetzt weißt, auch wenn der Spielleiter eine 20 würfelt, crittet das Monster nicht. Ja, dann ist ja richtig entspannt jeder Kampf eigentlich, oder?
Ja, und die Argumentation, also eine Begründung oder Rechtfertigung von Jeremy Crawford in einem Interview, war also den langen Interviews, er geführt hat, gleich nach Publikation von diesem Anders Arcana, war, naja, die Monster haben doch Legendary Actions und so. Ne? Also da hat man doch irgendwie was Besonderes.
Das ist ja, so, Bosse haben
ja, das. Ja, eben. Bosse, aber doch nicht der Goblin erste Stufe, wenn ich bei Lost Minds of Phandelver, um bei dem Klassiker zu bleiben, des Starter-Sets, die haben doch kein Crit. Haben doch kein Legendary Action. Das heißt, die brauchen Crits.
Naja, wenn man denen die Crits wegnimmt, dann fehlt so ein bisschen die Würze. Also der Goblin kann dann eigentlich niemals wirklich gefährlich werden.
Das ist das eine. Und ich glaube auch, dass die Spieler, also du, eigentlich haben sie gar keine Angst mehr so vor dir. Also nicht vor dir als Dungeon Master, sondern vor deinen Monstern.
Ja, vor der passiert Welt. Nichts.
Ich habe Death Saves ohne Ende. Also ich habe eigentlich 6, aber mit ein bisschen Künste, haben wir ja gesehen. Kann man das auch nochmal Extended Version machen, also mehrere Würfel nutzen. Dann, ja, keine Crits, kein gar nichts. Also ich finde es für die... Und jetzt komme ich zu der folgenden Frage. Hm? Wie soll denn dann ein Abenteuer abwärts kompatibel sein? Weil du müsstest ja, wenn du jetzt nach OneD&D spielst, haben die Monster, die damals so konzipiert worden sind, dass sie neben ihr, also jetzt nicht die Bosse, ne, kein Strat oder so ähnliches, haben sie ja theoretisch die Möglichkeit zu gritten. Das ist ja irgendwie immer mit einkalkuliert bei Schwierigkeitsgraden. Insbesondere, wenn ich jetzt nicht nur ein Monster habe, sondern mehrere, muss ich ja beim Challenge-Design auch überlegen, was können die und was können sie von der Wahrscheinlichkeitstheorie, was kann da passieren?
Ja, ja, also was das Balancing angeht, da bin ich wirklich skeptisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass das in jedem Punkt hinhaut. Wobei, D&D hatte ja früher immer... auch so in der Second Edition Zeit rum, in meinen Anfangszeiten, den Ruf gehabt, dass das nicht balanciert ist. Also sprich, wenn du in den Wald gehst, kannst du dort den Drachen treffen und der ist auf Level 1 da und der ist auf Level 20 da. Also wenn du den nicht treffen willst, gehst du nicht in den Wald. Heutzutage will man aber gerne in den Wald gehen und den Drachen treffen und einen balancierten Kampf gegen ihn haben, der auf der entsprechenden Stufe, in der man dann hingeht, auch machbar ist. Das ist, glaube ich, so ab der dritten Edition so ein bisschen gekommen. Und jetzt will man das ja noch mehr. Also irgendwie hat sich der Wunsch nach balancierten, fairen Kämpfen irgendwie gesteigert, anstatt dem Wunsch, dass es so ein bisschen einen Thrill gibt, den Nervenkitzel, zu starke Gegner zu treffen quasi. Ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, also jetzt ist es ja so, es gibt ja wie viele, viele neue Spieler.
Ja.
Hype. Haben wir in der ersten Folge auch gesagt, dass ja so viel passiert in der Rollenspielszene und Dungeons & Dragons vor allem sehr populär. Mit dem Film wahrscheinlich wird es noch extremer. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele neue Spieler und die will man ja auch bei der Stange halten. Ne? Die will man ja melken.
Ja.
Das heißt, es muss den Spaß machen. Ne? Und es sind ja nicht so wie früher, wir sind Nerds sozusagen, weil wir das irgendwie Fantasy cool fanden, deshalb spielen wir das. Und jetzt kommen ja auch Leute von ganz woanders her, entweder von den Gamings her oder von ganz woanders her, die das nicht sozusagen ihrem Blut haben. Ich will es mal so beschreiben.
Ja, sie wollen keinen Challenge haben.
Ja, und die musst du ja von Anfang an irgendwie catchen. Das heißt, sie wollen die Heroes sein, invincible sein und sie wollen auch nicht so viel Arbeit haben. Das heißt, auch es wird man auch im neuen Starter-Set zu sehen, dass für den Dungeon Master also eben so viel wie möglich abgenommen wird. In der Second Edition fand ich es schon balanciert, aber du brauchtest ein bisschen mehr Einsatz vom Dungeon Master. Er musste sich das überlegen, wie er das halt so macht. Jetzt ist es ja mehr so alles so vorgefertigt, dass du keine Fehler machen kannst und nicht daneben liegen kannst, habe ich so mehr das Gefühl. Ich würde gar nicht so sagen, dass die Monster unbalanciert sind, weil wir hatten ja in der Second Edition auch den jungen Drachen und den ganz alten Drachen. Du musst es halt nur wissen, welchen nimmst du jetzt. In den jetzigen Abenteuern ist es dir schon alles so vorpräsentiert.
Ja, also ich finde, dass die Abenteuer auf Level 1 immer noch tödlich sein können. Ja. Ich glaube, so ab Level 2 nimmt das dann extrem ab und so ab Level 7, 8 wird es wieder tödlich. Also dann haut das Balancing jetzt schon nicht mehr wirklich hin. Die Monster sind im Verhältnis dann einfach so, dass sie entweder nicht treffen oder wenn sie treffen, töten sie fast. Aber ein Goblin muss ja trotzdem immer noch irgendwie, sei es auch nur ein kleiner Prozentsatz, die theoretische Möglichkeit haben, gefährlich zu sein.
Ist er nicht. Also nur am Anfang hier von Lost Mines of Phandelver, erste Stufe, da, und das liegt auch nur daran, weil die Spieler ja nicht so viel Hitpoints haben.
Und weil sie einen Überraschungsangriff haben.
Richtig, so.
Aber da kann man schon fast einen TPK provozieren.
Ja.
Und das will man, glaube ich, nicht mehr. Also die theoretische Angst auf Level 1 durch einen TPK, seinen Charakter zu verlieren, soll gemindert werden durch diese Erneuerungen, würde ich mal behaupten.
Ja.
Und dem Dungeon Master auch Sachen wie, dass die Monster kritten, aus der Hand genommen werden, dass die nicht mehr weggekrittet werden können.
Ja. Und dann gibt es noch das ist schon ein großes Problem, finde ich. Meiner Meinung nach, da bin ich d'accord, dass die Monster nicht mehr critten, nimmt, ist schwierig fürs Balancing auf der einen Seite und es nimmt, ja, jetzt nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, dass ich mir einer abgeht, wenn ich einen 20er würfle, heißt den Spielern dann irgendwie einer reindrücken kann, das nicht, aber trotzdem ist es natürlich auch irgendwie cool, wenn man an 20 würfelt, kann man sich auch freuen irgendwie, ja?
Ja.
Nicht aus Schadenfreude, weil man gegen die Spieler spielt, aber es ist trotzdem ein cooles Ereignis, das lässt jetzt so irgendwie nach und es gibt nämlich auch noch den Thrill, ja, wenn die Spieler wissen, ah, da ist eine 20 gewürfelt, mal sehen, was so passiert und, dann kannst du ja auch das beschreiben, also es fällt alles so ein bisschen weg.
Ja.
Und es gibt noch einen Punkt, den ich bei Critical Hits uncool finde, würde ich mal so sagen.
Hm.
Was ist mit den Spells?
Spells haben bei 5e schon nicht mehr gekrittet. Kritten konnten nur Waffen.
Naja, Moment, es gibt doch Spells, die auch Angriffe waren. Und die aber haben dann schon gekrittet.
Ja, ja, also diese Range Spell Attacks, meinst du, ne?
Ja. Yeah.
Oder auch Touch, ist ja egal. Yeah. Aber die haben, glaube ich, keine Crit-Möglichkeit. Die critten nicht.
Ah, schon. Das gucken wir uns nochmal an. Also, das ist schon ein großes Problem, dass die Spells nicht funktionieren. Dass die nicht, wie soll ich sagen, nicht, also die Angriffswürfe, ne? Wo du To-Hit machen kannst, die hättest, dann könntest du auch critten.
Also
das ist schon problematisch.
Wir spielen das so, oder es wird so gespielt, oder wie soll ich es mir nicht ausdrücken, aber ich glaube, Roots as Written Krittenzauber nicht.
Na, das gucken wir uns doch mal jetzt an, was den Damage angeht. Und zwar, das ist so, Damage. Also, each weapon. Ich lese jetzt die englische Form. Sorry, ich habe gerade das englische Player's Handbook. Spell and harmful monster ability specifies the damage it deals. Das steht bei Damage Rolls. So. Und da kannst du ja eben auch irgendwelche hier, if a spell or other effect deals damage to more than one target, roll the damage once for all that. Das kann man auch machen. Also Spells machen auch Damage zum Teil. Und bei Critical Hits geht's weiter. When you score a critical hit, you get to roll extra dice for the attack's damage against the target. So, also das heißt, ich kann ja auch einen Attack über einen Spell kreiert haben. Also es ist nicht explizit, dass es eine Weapon Attack sein muss. Und das wird jetzt geändert. Also mag ja so sein, dass man House Rule-mäßig das bislang nicht so gemacht hat, aber wenn ich jetzt einen Spell nehme, der einen Schaden verursacht, wo ich auch einen To-Hit machen muss. Es gibt ja einige Spells,
wo... Ja, ich weiß. Also zum Beispiel Firebolt.
Ja, Firebolt ist ein sehr gutes Beispiel. Das würde, wenn du da einen 20er würfelst mit deinem Angriffswurf als Magier, hast du gecrittet und dann machst du dann entsprechend mehr Schaden. Ist jetzt nicht mehr der Fall.
Ah ja, okay.
Ja. Genau. Make a ranged spell attack, wie du gerade gesagt hast, against the target by Fireball. Das heißt, du machst da einen Wurf und dann gibt es halt Damage. Okay. Und das finde ich auch eine Frage der Balance. Innerhalb auch der Gruppe problematisch, muss ich sagen.
Also ich denke mal oder ich hoffe mal, dass die schlau genug sind, und das werden sie sein, dass sie diesen Punkt nochmal überarbeiten.
Ja, es gab auch schon ganz massiv Kritik. Massiv, also das war eine der ersten Dinge, die rausgepackt wurden von der Community. Gegen die Critical Hits sind sie massive Beschwerden.
Ja, nee, das würde ich auch nicht anfassen. Also da setzen sie sich in die Nesseln, wenn sie das probieren.
Ja. Ja, also insofern gibt es viele, viele Neuerungen. Einige, wie du sagtest, waren schon an den Tischen bekannt, auch schon so, ja, gespielt und auch angenommen. Einige, über die kann man diskutieren. Ich denke, bei Critical Hits gehen die Emotionen sehr, sehr hoch. Ansonsten gibt es ja noch den einen Punkt, aber das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht so en detail uns angucken, beziehungsweise das würde ich sogar fast vertagen auf nächste oder übernächste Woche, nämlich dann, wenn wir die Klassen uns angeschaut haben oder wenn wir auch das Anders Arcana bekommen, was die Klassen angeht, nämlich die Aufteilung der Spells.
Ja.
Sie haben ja die Spell-List modifiziert,
ja.
Aber ich denke, das sollten wir für nächste Mal uns näher angucken, weil es ja auch heißt, das sind quasi die Main-Spell-Lists, aber im Text hört sich das so an, als ob dann nochmal es weitere Spell-Lists geben könnte, also spezielle Spell-Lists geben könnte.
Ja, wir können das ja vielleicht ganz kurz anreißen für die Leute, die überhaupt nicht wissen, wovon wir reden.
Ja.
Also vorher war es ja immer so gewesen, dass jede Klasse, also bei 5e ist es ja so, dass jede Klasse seine eigene Spell-List hat, was ja schon teilweise ein bisschen verwirrend ist und für viel Rumblättern und so während den Runden sorgt.
Ja, eben. Du musst bei einer Warlock-Liste, dann guckst du in der Sorcerer-Liste und so weiter. Ne?
Richtig. Und das hat auch teilweise nicht was mit Logik zu tun. Also warum ist jetzt zum Beispiel ein Druide jemand, der heilige Magie anwendet?
Und Designer-Willkür.
Jetzt haben sie es halt geändert und jetzt kommt halt eine neue Spell-List und zwar Primal.
Ja.
Das ist cool. Und alle Arkan-Zauberer haben jetzt eine Spell-List.
Arcane.
Richtig. Und jetzt halt die Frage, ob man das cool findet oder nicht, dass quasi jeder Magier, Zauberer und Hexenmeister aus demselben Zauberpool sich die Zauber wählen.
So ist es ja eigentlich auch erklärt. Wenn man im Players Handbook sich den Bereich mit der Magie anguckt, da wird ja auch erklärt, gut, da beschränkt sich eher auf zwei, nämlich auf Divine und eben auf Arcane. Sie sagen, es gibt so zwei Ursprünge der Magie. Hm. Und insofern finde ich das sehr gut. Sicherlich, weil ich Oldschooler bin. In den älteren Editionen hattest du ja auch irgendwie deine Cleric-Spelllist und deine Magier-Spelllist. Hm. Und da haben sich sozusagen, dadurch hast du die Spells genommen. Also die Druiden dann auch aus der Cleric. Du wusstest, das ist alles zu göttlicher Magie. Und dann halt die anderen Zauberkundigen aus der Wizard. Das fand ich übersichtlicher. Und insofern finde ich es gut, dass sie jetzt so Primal gemacht haben. Ja, wer fällt darunter?
Na, das dürften alle Naturzaubernden sein. Der Druide, der Waldläufer, ja, der Ranger. Ja. Und noch jemand? Vielleicht Barbaren, die zaubern können?
Oder? Ja, die würde ich jetzt zumindest auch da subsumieren, wenn es da eine gibt, die da ein, zwei Zauber machen könnten. Genau. Also alles, was mit Natur so irgendwie zu tun hat.
Richtig.
Ne? Was so aus, mit den Geistern, den Naturgeistern zu tun hat. Ne?
Ja.
Ja, also das könnte auf jeden Fall für Übersichtlichkeit halt sorgen. Man kann ja dennoch so ein paar besondere Zauber sich überlegen und dann hätte man neben der Main-Spell-List vielleicht noch eine Special-List, aber dass man halt mit den Hauptlisten ganz gut schon mal arbeiten kann.
Ne? Ja, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass bestimmte Subclasses vielleicht eigene Listen dann bekommen.
Genau, Subclasses, also es gibt ja sehr viel interessante Subclass, hast du recht, also es könnte spannend sein. Ne?
Ja. Also es ist ja jetzt schon teilweise so, dass dann die entsprechende Subclass von dem Hexenmeister zum Beispiel eine Zugriff auf bestimmte Zauber hat aufgrund des
Patrons. Subclass eben, ja, des Patrons, richtig.
Genau. Ja. Und so könnte man das ja dann eigentlich immer machen.
Ja. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und man sieht ja schon die ersten 21 Seiten, die wir bekommen haben an Arcana Origins Teil 1. Gibt schon viele Veränderungen, viele Themen, über die man reden muss und kann. Es heißt ja Playtesting, man konnte ein erstes Survey abgeben. Ich hoffe, dass man auch noch später immer wieder auf die ursprünglichen Themen auch nochmal Einfluss nehmen kann. Also dass es jetzt nicht nur ist, okay, wir haben jetzt 4 Wochen lang das eine Survey gehabt und dann ist abgeschlossen oder 4 Wochen das eine anderes Erkenntnis abgeschlossen, sondern ich muss ehrlich zugeben, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, das wirklich zu playtesten, sondern es sind alles nur so Überlegungen oder Dinge, die, ja, auch wie so jetzt mit dir im Gespräch, wo man sich so Gedanken macht, man muss es am Ende ja auch fühlen.
Ja, ja, man muss gucken, ob das für einen funktioniert.
Ja. Und vor allen Dingen würde ich interessant finden und spannend finden, auch mal zu schauen. Ich meine, wir haben jetzt ja auch nur 5e-Abenteuer, dass man eben bestehende Abenteuer schon, vielleicht sogar welche, die man gespielt hat, das wäre sogar noch interessanter.
Mhm.
Also wenn jemand schon Tomb of Annihilation oder Curse of Strahd gespielt hat, dass man dann auch das nochmal spielt oder zumindest den Anfang, um zu gucken, ist es anders? Sind die neuen Regelideen anders oder ist es dann doch nicht so dramatisch?
Ja. Ja, wir haben, glaube ich, alles besprochen, was jetzt an Neuerungen und beredenswert war, oder? Haben wir einen Punkt vergessen?
Nein, wir haben nichts vergessen. Also wir haben, was wir uns nicht so en Detail angeguckt haben, sind die Conditions.
Ja, stimmt, neue
Zustände. Aber ich denke, das können wir sicherlich in der nächsten Woche, wenn wir über die verschiedenen Klassen halt, über die Ideen, die es da geht, dann nochmal einen Abstecher machen, was die Conditions angeht.
Ja.
Bleibt zuletzt noch dir eine Prognose abzuluxen.
Mhm.
Welche Klasse, glaubst du, wird denn die gravierendste, die einschneidendste Veränderung wahrscheinlich sehen? Was erwartest du? Wo werden sie am meisten schrauben wollen?
Beim Kämpfer?
Beim Fighter. Ich gebe eine andere Prognose ab.
Welche?
Ranger.
Weil sie da schon vorher so rumgedoktert haben?
Ja, und weil da auch so am meisten Kritik da ist.
Ja.
Wenn sie, weil, ich meine, wir haben ja gemerkt, es geht darum, die Spieler stärker, mächtiger zu machen. Das, so da in die Richtung geht's ja. Und ich finde die Ranger-Klasse vom Rollenspiel hier und von den Möglichkeiten gar nicht so verkehrt. Aber sicherlich ist, geht sie dann doch ein wenig unter im Vergleich zu den anderen. Also andersrum formuliert, ist es schwer zu sehen, warum sollte ich einen Ranger halt wählen? Ich könnte vielleicht auch einen Kämpfer wählen mit noch so ein paar zusätzlichen Feats oder so und komme dann auch ganz gut zurecht und bin vielleicht sogar mächtiger oder habe noch mehr Variationsmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, dass sie da ansetzen, gerade weil sie ja so das Ohr sehr gespitzt haben, was die Community so sagt, also die ganzen Veränderungen in den vergangenen Wochen, Monaten, war ja auch sehr Community-orientiert, was ja auch erstmal begrüßenswert ist. Mhm. Und am meisten wurde ja, glaube ich, die Klasse des, also meine Wahrnehmung, die Klasse des Weitläufers kritisiert.
Ja, also der Beastmaster war ja im Verhältnis immer etwas schwach und wurde dann überarbeitet.
Ja.
Und der Jäger ist, glaube ich, von den Spielwerten her der stärkste Ranger.
Ja.
Und vielleicht werden sie ihn dann so ein bisschen anpassen, dass alle Subclasses dann gleich stark sind.
Ja, wäre auch zu wünschen übrig, eben weil eine gewisse Balance dann notwendig ist. Also bleiben wir gespannt, wir werden es bald wissen und wir werden es dann mit euch in diesem Podcast teilen.
Ja.
Bis dahin.
Bis dann, Leute.
Viel Spaß.
Haut rein.
Haut rein. Roll the 20s.
Roll Initiative.